Grüßt euch Leute, willkommen zum Hypertrophy Cast. Mein Name ist Luis Frielingsdorf, ich bin der Podcast-Host und ich begrüße euch zu einer weiteren Solo-Q&A-Folge. Hatten wir jetzt auch länger nicht mehr. Das Format war auch so ein bisschen abgeschrieben, muss ich ehrlich gesagt sagen, weil ja jetzt die Wettkampf-Diät-Reihe im 2-Wochen-Rhythmus stattfindet. Ihr habt sicherlich schon mal reingehört oder auch reingeschaut bei YouTube. Das Ganze findet ja jetzt immer im Live-Format zusammen mit einem Klienten von mir, dem Konstantin Wagner, statt. Der übernimmt die Rolle des Co-Hosts und wir dokumentieren jetzt so ein bisschen, ja, meine Wettkampfdiät und gehen natürlich auch auf den Input ein, den ihr uns über Instagram oder eben auch das Google-Formular, was in den Shownotes verlinkt ist, eben auch liefert. Genau, diese Woche wäre eine Episode mit einem Gast geplant gewesen, der konnte aber leider nicht, weshalb wir die Aufnahme um 1 bis 2 Wochen nach hinten verschieben müssen. Das heißt, heute Solo-Q&A-Folge, nächste Woche dann wieder Wettkampf-Diät-Reihe und dann die Folge mit dem Gast. Die wird auf jeden Fall sehr, sehr geil. Also, ja, verzagt nicht. Ich hoffe, ja, ich kann hier heute trotzdem guten Content liefern, gehe ich von aus. Wir haben viele interessante Fragen erhalten, die habe ich mir gestern noch spontan über einen Fragesticker bei Instagram eingeholt und auf die werden wir heute, ja, soweit eingehen. Eine Sache wäre noch, bei der letzten Episode haben wir vergessen, Tracks auf die Spotify-Playlist zu packen. Das ist mir vorher noch nie passiert, weil die habe ich echt gepflegt, weil ich feiere das mega, euch da so ein bisschen musikalische Inspirationen zu geben, vor allen Dingen jetzt in den, ja, harten Tagen, an den harten Trainingstagen im Home-Gym. Tut sicherlich immer gut, ja, sich ein bisschen Musik auf die Ohren zu hauen. Und ja, beim letzten Mal haben wir es einfach vergessen. Und die Podcast, die Hypertrophy Cast Playlist hat ja mittlerweile schon 250 Follower auf Spotify. Also die wächst und gedeiht und die muss natürlich mit, ja, geilen Tracks gefüttert werden. Deswegen würde ich das jetzt einfach noch schnell an dieser Stelle nachholen und von Amaranthi 2 Tracks draufpacken. Einmal Hunger und einmal The Nexus. Das ist so Rockmusik, würde ich versagen, aber ja, wer da tiefer in dem Genre so drin ist, der wird mich jetzt wahrscheinlich steinigen und sagen, hey, das ist hier so ein Subgenre und wie auch immer. Auf jeden Fall, ja, 2 sehr, sehr geile Tracks, die ich mir früher sehr, sehr gern gegeben habe, als ich angefangen habe zu trainieren. Das war damals noch in so einem, ja, Rentner-Fitnessstudio, würde ich mal sagen. Da lief dann so Helene Fischer und so, kein Scherz. Da wurdest du halt richtig aggressiv bei. Und dann brauchtest du halt wirklich eine Kopfhörer mit maximaler Lautstärke und halt Rock, Metal, was auch immer, was halt richtig klatscht, ne? Also, mega geile Tracks. Zieht euch die rein. Ich denke, die geben euch ein bisschen Feuer im Home-Gym. Also mir haben die in den letzten Einheiten auf jeden Fall etwas gegeben. Deswegen hört da gerne mal rein. Genau, das, ja, viel mehr will ich jetzt auch gar nicht hier um den heißen Brei rumschnacken. Wir haben einige Fragen erhalten und da würde ich sagen, fangen wir direkt einfach mal an. Okay, das hier ist keine Frage, die kommt von Faris Haji 92, der schreibt, grüß dich und grüß den Konstantin auch. Ja, der Konstantin ist heute leider nicht dabei, wie gesagt, Solo Q&A-Folge nächste Woche dann wieder zusammen mit dem Konstantin, aber Grüße gehen natürlich zurück an dich, Faris. Hier Faris übrigens der Gewinner der Classic Physik Klasse bei der Deutschen Meisterschaft der GmbF im Jahr 2019. Habe ich live gesehen. Richtig, richtig gute Form hat der Junge auf die Bühne gebracht. Deswegen Props nochmal an dich, Faris. Hoffe, deine Offseason läuft gut. Ja, jetzt zu den Fragen. Wir haben 2 Fragen zum Thema, wie verbessere ich meine Schwachstellen erhalten? Einmal von Michi Müller, er hat geschrieben, wie Schwachstellen verbessern, und von Yami Lewis, er hat geschrieben, Schwachstelle, Arme und Schulter, was machen? Split-Überarbeitung, Volumenüberarbeitung, das waren noch so Punkte, die er genannt hat. Ja, und wie wir das Ganze jetzt angehen, ist stark abhängig erstmal davon, okay, welche Muskelgruppe ist eine Schwachstelle und wie viele Schwachstellen können wir identifizieren beziehungsweise wollen wir verbessern. Jetzt im Beispiel von Yami Lewis, er schreibt Schwachstelle Arme und Schulter. Okay, das sind jetzt Muskelgruppen, die relativ wenig systemische Ermüdung hervorrufen. Ne? Wenn du Side-Delts, Curls oder so machst, dann ja, erzeugt das viel lokale Ermüdung innerhalb des Muskels. Das hat dann aber recht wenig ja, Auswirkungen auf dein restliches Training. Hingegen, wenn du sagst, okay, meine Hamstrings, meine Quads sind vielleicht eine Schwachstelle und du machst halt jetzt mehr Kniebeugen oder mehr Kreuzheben oder so, dann hat das natürlich auch mehr Auswirkungen dann auf andere Muskelgruppen, die dann auf diese Übungen dann zum Beispiel folgen. Also das sollte einem einfach auch so ein bisschen bewusst sein, dass man da sich vielleicht auch eben erstmal Gedanken macht, okay, was ist eine Schwachstelle und wie viele Schwachstellen habe ich und lässt sich das halt überhaupt so vereinbaren? Denn ja, ich sag mal, je größer die Regenerationsanforderungen sind, desto mehr ja muss man vielleicht auch bei anderen Muskelgruppen zurückschrauben. Wenn du jetzt vielleicht nur Arme, Schultern verbessern willst, hey, vielleicht musst du am restlichen Trainingsumfang für andere Muskelgruppen vielleicht gar nicht so viel ändern. Wenn du jetzt aber Quads und Hamstrings wirklich vorantreiben willst, dann musst du vielleicht auch das Volumen oder den Trainingsumfang einfach beim Oberkörper ein bisschen herunterfahren. Also das ist erstmal wichtig zu wissen. Und dann kann man halt das Ganze ja auch so ein bisschen abstufen. Also wie stark willst du jetzt eine Muskelgruppe priorisieren, beziehungsweise wie stark willst du dich darauf spezialisieren? Man kann zum Beispiel auch eben erstmal einfach hingehen und die Reihenfolge der Trainingseinheiten unterschiedlich auslegen oder so auslegen, dass die gewünschte Muskelgruppe dann trainiert wird, wenn du dich sehr, sehr gut erholt fühlst. Zum Beispiel jetzt bei einem Push-Pull-Leg-Split. Du trainierst Montag Brust oder Push, am Dienstag Pull, Rücken und am Mittwoch Legs. Dann machst du am Donnerstag Rest-Day und startest das Ganze erneut. Dann hast du nach dem Rest-Day deinen Push-Tag. Das heißt, du trainierst die Brust nach einem Rest-Day, fühlst dich da wahrscheinlich sehr, sehr gut erholt und könntest dann so für ein sehr, sehr produktives Training eben über die Reihenfolge der Trainingseinheiten sorgen. Wenn du jetzt sagst, hey, du willst deinen Rücken vielleicht mehr hervorheben, dann fang die Trainingswoche mit Pull an, so dass du dann nach dem Rest-Day am Donnerstag dann auch die Pull-Einheit dann nach dem Rest-Day absolvierst. Das wäre erstmal eine Möglichkeit. Dann können wir natürlich auch unsere Übungsauswahl so ein bisschen so anpassen, dass gewisse Muskelgruppen mehr abbekommen. Also wenn wir uns jetzt vielleicht zum Beispiel einen Klimmzug anschauen, dann könntest du, wenn du jetzt zum Beispiel deinen Bizep vielleicht auch hervorheben willst, könntest du einen engen Klimmzug machen. Du könntest so einen Chin-Up machen mit einem engen Griff, wo du ein bisschen mehr Beugung im Ellbogengelenk hast. So hättest du ein bisschen mehr Stress für den Bizep. Also du kannst auch über gewisse Übungsvariationen, die eigentlich primär auf andere Muskelgruppen abzielen, so ein bisschen mehr Overlapping-Stimulus eben auch auf die gewünschte Schwachstelle eben auch bringen. Also könntest die Übungsauswahl eben auch dahingehend so ein bisschen abändern. Ein weiterer Punkt ist natürlich auch die Übungsreihenfolge. Wann trainieren wir eine bestimmte Muskelgruppe innerhalb einer Session? Und bei dem Beispiel Arme, Schulter, wenn das halt wirklich deine Schwachstelle ist, dann spricht da jetzt auch nicht wirklich was gegen. Vielleicht auch einfach mal die Schulter vor dem Bankdrücken oder vor dem Brusttraining einfach auch mal zu trainieren. Also die Session auch mal mit Seitheben zu starten oder auch mit Curls oder mit Trizepsstrecken. Das ist alles auch, wie gesagt, vollkommen legitim und hat eben auch eine gute Möglichkeit, eben der gewünschten Muskelgruppe mehr Priorität zuzusprechen. Ansonsten natürlich noch Volumenverteilung, klar. Wie viel Arbeit wir für die Muskelgruppe verrichten, ist natürlich extrem relevant. Und wenn du merkst, hey, du hast noch Regenerationskapazitäten frei, bedeutet nach einem Training erholt sich die Muskulatur frühzeitig, also bevor die nächste Einheit ansteht, hey, dann hättest du die Muskelgruppe auch potenziell härter trainieren können. Und dann kannst du da hingehen, mehr Sätze machen, vielleicht auch deine Sätze näher am Muskelversagen machen. Und ja, das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Gegebenenfalls musst du dann halt eben auch bei anderen Muskelgruppen so ein bisschen zurückschrauben, ne? Also, weil, ich sag mal, der Körper, der hat auch einfach systemisch gesehen nur begrenzte Kapazitäten. Klar, vielleicht kann dein lokaler Muskel mehr vertragen, aber dein Gesamtsystem ist einfach überlastet. Ne? Ich denke, wir sind auch irgendwo zeitlich eingespannt. Ich meine, jeder hat irgendwo eine Schmerzgrenze, wie viel Zeit in das Training stecken will. Und da muss man halt dann eben einfach so schauen, ne, wie passt das halt eben noch zusammen? Und ja, kann ich halt den Stress für eine gewisse Muskelgruppe eben auch systemisch eben auch verkraften. Deswegen, das gilt es natürlich auch noch zu berücksichtigen. Und ja gut, das habe ich jetzt noch nicht gesagt, aber Technik ist natürlich klar. Also das ist natürlich die Baseline. Also die muss natürlich stimmen, wenn wir eine Muskelgruppe verbessern wollen. Das bildet natürlich immer die Basis. Aber ja, ich würde sagen, so Reihenfolge der Sessions, Übungsauswahl, Übungsreihenfolge und Volumenverteilung beziehungsweise, ja, Trainingsstress für die jeweilige Muskelgruppe, das ist so ein bisschen ja, so die Hierarchie, nach der man halt eben vorgehen kann. Ja, ich denke, damit haben wir die erste Frage soweit gut beantwortet. Machen wir weiter mit einer Frage von Nick Raimund, auch ein Klient von mir. Grüße gehen raus, Nick. Er schreibt, was gehört für dich alles in beziehungsweise zu einem perfekten Gym? Ja, ist natürlich eine geile Frage zum aktuellen Zeitpunkt. Ja, da fallen mir sicherlich einige Sachen ein. Vielleicht fangen wir mal so ein bisschen bei der Atmosphäre eben auch an. Also es sollte ein Studio sein, wo ambitionierte Athleten trainieren, die ja Gas geben, die vielleicht auch ein ähnliches Ziel verfolgen wie man selbst. Also in meinem Fall würde ich es halt mega feiern, wenn es halt ein Bodybuilding-Gym wäre, wo halt die Leute überwiegend Bodybuilding machen. Ich meine, andere Kraftsportarten sind natürlich auch herzlich willkommen in meinem perfekten Gym, aber ja, wenn der Fokus so ein bisschen auf Bodybuilding legen würde, wäre es schon geil, ne? Also wenn man da auch einfach mal während des Trainings mal die Hose ausziehen kann und mal die Beine so im Spiegel begutachten könnte und so, das vermisse ich halt bei mir so ein bisschen. Ich trainiere hier bei einer Kette im Raum Köln und ja, das ist so ein bisschen mehr so auf CrossFit ausgelegt und gibt halt auch in der Umkleide keine Spiegel, um zu posen, so, das ist halt, du darfst halt auch auf der Trainingsfläche dich nicht ausziehen, gut, das kann ich natürlich irgendwo verstehen, aber das wäre halt geil, wenn das halt ja, komplett normal wäre in dem Gym, in meinem perfekten Gym, ne, dass man da auch mal oberkörperfrei trainieren könnte oder sowas. Dann kommt natürlich dazu noch, ja, geile Musik, die muss auf jeden Fall gegeben sein, ist mir persönlich sehr, sehr wichtig. Ein bestimmtes Genre habe ich jetzt nicht, was da laufen muss, aber einfach Musik, die knallt, die motiviert, einfach coole Mucke. Ja, ansonsten natürlich noch, ja, Equipment ist ein wichtiger Punkt. Es sollten ja alle, das ist natürlich jetzt super schwer zu sagen, also es sollten schon ja viele Maschinen vorhanden sein. Natürlich würde ich jetzt erstmal so ein bisschen die Basics abdecken. Ich meine, gut, wenn es ja wirklich um das perfekte Gym geht, dann kann man das wirklich sehr, sehr weit spinnen, aber es sollten halt erstmal wirklich die Basics da sein, ne, so ein sitzender Beinbeuger, sowas habe ich, also ich kann ja vielleicht auch mal auf die Geräte aufzählen, die ich gerade so ein bisschen vermisse, die mein Gym halt aktuell ja wirklich unperfekt machen. Ein sitzender Beinbeuger, eine stehende Wadenhebemaschine, auch eine sitzende Wadenhebemaschine haben wir nicht, eine ordentliche Incline Chest Press, eine Low Row, ja, verschiedene Rudermaschinen, die halt auch die verkürzte Position des Muskels sehr, sehr gut trainieren. Also Geschichten. Ja, das wäre es eigentlich. Also gut, ich will das Ganze jetzt auch nicht zu weit spielen. Ah, eine Hex-Squat natürlich. Hey, ich liebe Hex-Squats. Haben wir leider auch nicht. Aber ja, das sind so ein paar Punkte. Schwierige Frage. Könnte man sicherlich noch deutlich mehr ausführen, aber da fehlen mir jetzt gerade einfach die mentalen Ressourcen für, da jetzt wirklich in Depth zu gehen, müsste ich mir mal mehr Gedanken drüber machen. Aber ja, bald komme ich ja in den Genuss eines vermutlich nahezu perfekten Gyms, für mich zumindest. Soll ja dann im März nach Wien gehen für 2 Monate im Rahmen der Contest Prep auch. Dann werde ich dort in das Gym trainieren und ich denke, das ist schon so das, ja, Beste, was man aktuell auf diesem Planeten, würde ich fast schon sagen, bekommen kann. Ja, deswegen bin ich da relativ nah am Optimum. Ich glaube, das entspricht ja schon sehr, sehr meinen Vorstellungen von einem perfekten Gym. Nice, dann nächste Frage von der andere Boss. Den Namen feiere ich aber auch anders. würdest du auch im Aufbau täglich 10.000 Steps gehen? Das ist eine gute Frage. Ja, die Sache so mit den Schritten, das ist ja mittlerweile schon fast so ein bisschen wie Religion, so 10.000 Steps sind so das Ziel, was sich viele setzen, und das ist sicherlich keine schlechte Sache. Ganz klar, ich meine, es geht ja auch gar nicht nur so um die physische Aktivität, die man macht. Ich meine, klar, du hast dadurch natürlich auch einen entsprechenden Kalorienverbrauch. Das ist natürlich auch eine super Sache, wobei das natürlich im Aufbau, je nachdem, auch so ein bisschen kontraindikativ sein kann, wenn man halt sein Gewicht eventuell weiter in die Höhe treiben möchte oder einfach generell auch Probleme hat, zuzunehmen, dann ja, schießt man sich so ein bisschen selbst ins Bein, wenn man halt abseits vom Krafttraining noch viel sonstige Aktivität halt eben macht, weil so macht man sich das Leben halt schwer. Du musst halt noch mehr essen, und wenn du generell schon Probleme hast, damit zu essen, okay, toll, viel Spaß. Deswegen ist natürlich so ein bisschen kontextabhängig, aber generell für die allgemeine Gesundheit und auch für das Wohlbefinden eine super Sache. Ich meine, man bewegt sich, man ist idealerweise draußen an der frischen Luft, man bekommt Sonnenlicht ab, also das geht natürlich mit vielen positiven Effekten einher. 10.000 Steps oder einfach eine höhere physische Aktivität abseits vom Training auch so ein bisschen anzustreben, ne? Man entspannt sich, man hat vielleicht auch eine etwas verbesserte Regeneration, aber ich würde jetzt nicht im Aufbau krampfhaft daran festhalten wollen, vor allen Dingen, wenn ja die Kalorienaufnahme vermehrt zu einer Strapaze wird, dann würde ich sogar fast sagen, hey, dann ist es vielleicht sogar kontraproduktiv, da abseits vom Training noch enorm viele Schritte zu machen. Aber ich denke, den meisten geht's eher so, okay, die müssen irgendwie die Fettzunahme im Aufbau eher geringer halten, und da helfen dir natürlich die Steps bei, den Kalorienüberschuss jetzt nicht so hoch ausfallen zu lassen, ganz klar. Deswegen, ich würde es jetzt nicht pauschal mit Ja oder Nein beantworten. Das kommt sicherlich so ein bisschen auf die Phase an. Wenn ich zum Beispiel aus einer längeren Diät komme, wo ich vielleicht auch am Ende der Diät, um noch den entsprechenden Fettverlust zu erzielen, die Aktivität ein bisschen hochgefahren habe, dann würde ich es natürlich am Anfang des Aufbaus auch so ein bisschen beibehalten. So habe ich es eigentlich auch immer gemacht, ne, dass ich dann anfänglich weiterhin an meinem Schritteziel festgehalten habe, und dann lasse ich das im Laufe des Aufbaus, ne, wenn, ich sag mal, man dann ja sowieso wieder so ein bisschen den Food-Focus abbaut und dann auch gar nicht mehr so Bock auf Essen hat und so, dann würde ich es einfach so ein bisschen dahin fallen lassen, wo es hinkommt. Also ich würde die Steps dann nicht mehr so stark forcieren, sondern vielmehr die Aktivität nur dann machen, wenn ich halt auch wirklich Lust drauf habe. Ja, was natürlich auch ein relevanter Punkt ist, ist, wie du damit einfach auch umgehst, jetzt diese Steps zu machen. Wenn du dir halt denkst, boah, jetzt raus und Schritte sammeln, gar keinen Bock, dann ist es vermutlich einfach auch etwas, was dich eher stresst, als dass es deine Regeneration fördert. Ich meine, gut, wir sprechen jetzt hier einfach nur einfach nur darüber, bestmöglich Muskeln aufzubauen. Das muss man natürlich auch dazu sagen. Also ich gehe davon aus, dass du halt, ne, ganz normal eben auch trainierst und eine gewisse physische Aktivität dementsprechend auch hast. Klar, ne, wenn du halt jetzt übelste Couch-Potato bist, so, dann ist das sicherlich eine Sache, die du einbauen solltest, einfach um grundsätzlich gesünder zu sein. Aber ich gehe jetzt einfach davon aus, okay, du bist Hypertrophie-Athlet, du willst Muskeln aufbauen. Oder das sind generell auch einfach die Annahmen, die ich habe, wenn ich hier Empfehlungen rausgebe. Also es geht jetzt gar nicht hier so um irgendwie ein Otto-Normalverbraucher, der halt irgendwie nichts mit Training oder so am Hut hat, sondern ne, schon jetzt hier alles so ein bisschen aus einer leistungsorientierten Sicht gesagt. In dem Fall, wenn du halt ne, hart trainierst und dann den entsprechenden Stimulus schon im Training gesetzt hast, dann geht's auch abseits vom Training eigentlich viel mehr darum, dich bestmöglich zu erholen, zu regenerieren. Und das passiert eigentlich immer dann, wenn du dich entspannst. Und wenn du jetzt durch die Ansammlung von Schritten keine Entspannung erfährst, dann wärst du besser beraten gewesen, wenn du dich einfach zu Hause vielleicht auf die Couch gelegen hättest, ein Buch gelesen hättest, TV geguckt hättest oder irgendwas gezockt hättest. Was auch immer dich entspannt, ne? Das ist halt auch hier wieder komplett unterschiedlich. Wie gesagt, ich kann für mich sagen, so, ich find's ganz geil, so rauszugehen, an der frischen Luft zu sein, vielleicht ein bisschen Musik zu hören oder mit jemandem spazieren zu gehen oder was auch immer, ein bisschen zu labern. Das ist für mich auf jeden Fall Entspannung. Deswegen ist es etwas, was ich, wenn ich eben Lust drauf habe, auf jeden Fall auch einbaue. In der Prep zum Beispiel, da werde ich jetzt vielleicht auch ein bisschen akribischer drauf gucken, dass ich da so einen gewissen Step-Count erreiche. Jetzt aktuell noch nicht, aber das könnte eine potenzielle Implikation dann für die kommenden Wochen eben auch sein. Aber ja, letztendlich ist es ein Tool, um den, also jetzt ne, wieder in der Annahme, okay, es geht jetzt hier nur um Hypertrophie, dann ist es ein Tool, um den Kalorienverbrauch zu manipulieren und um potenziell die Regeneration zu fördern. Das funktioniert aber auch nur, wenn du halt wirklich darüber Entspannung erfährst und ja, halt ein gewisses Trainingspensum auch einfach fährst. Klar, wenn du jetzt nichts machst oder nichts machen kannst, vielleicht auch, weil du verletzt bist im Training oder so, dann würde ich zum Beispiel auch sagen, okay, ein gewisses Aktivitätsniveau hilft dir auch einfach eben auch hier auch so ein bisschen die ja Durchblutung zu fördern und auch vielleicht eine Heilung von einem gewissen Gewebe ein bisschen voranzutreiben oder so, aber das ja sprengt jetzt, denke ich, auch so ein bisschen den Rahmen der Frage. Ich denke, da haben wir viel jetzt auch zugesagt. Wunderbar, dann haben wir noch einen sehr, sehr interessanten Input von MayuIn97 bekommen. Er hat mir bei Instagram geschrieben, ich mache das hier gerade mal auf, und er hat mir dann eine Infografik von Brad Schönfeld geschickt zum Thema Hypertrophie und Trainingsfrequenz. Die Infografik besagt, okay, bei geringen Voluminas macht es nicht viel Unterschied, wie häufig der Muskel trainiert wird. Bei moderaten bis hohen Voluminas, also alles so über 10 Sätze pro Muskel pro Woche, scheinen höhere Trainingsfrequenzen mindestens zweimal pro Woche ja bessere muskuläre Adaption hervorzurufen. Bei sehr, sehr hohen Voluminas, also ungefähr 30 Sätzen pro Muskel, 30 Sätzen pro Muskel pro Woche, scheinen sehr, sehr hohe Frequenzen, also 6 Trainingseinheiten pro Muskel pro Woche, nicht den Hypertrophie-Effekt zu verstärken im Vergleich zu hohen Frequenzen bei 3 Trainingseinheiten pro Muskel pro Woche. Und Mayu hat dann noch geschrieben, hey Luis, wäre nice, wenn du im Podcast drauf eingehst, denke, dass das sehr interessant für alle ist. Schönfeld hat ja hier bestätigt, dass die Frequenz keinen Einfluss auf den Muskelaufbau hat, sondern es lediglich ein Tool ist, um sein Volumen zu verteilen. Letzten Endes entscheidet das Volumen über den Muskelaufbau. Jetzt kennen wir auch den Grund, warum viele Profi-Natural-Bodybuilder mit einer geringen Frequenz trainieren. Bro-Splits funktionieren auch im Natural-Bodybuilding, wurde nun offiziell bestätigt. Ja, ey, erstmal vielen Dank für deinen Input, Mario. Finde ich sehr, sehr nice, auch, dass du da noch so einen Post verlinkt hast und so. Kann man auf jeden Fall gut mitarbeiten. Ja, also ich denke, so aus der Infografik geht ja auch hervor, dass bei entsprechenden Trainingsvoluminas eine höhere Frequenz auf jeden Fall auch Vorteile hat, was natürlich nicht bedeutet, dass Bro-Splits nicht funktionieren. Das hat mir, glaube ich, auch schon mal in einer Folge besprochen. Keine Frage, Bro-Splits funktionieren. Du kannst den Muskel einmal pro Woche trainieren und davon wachsen. Die Frage ist halt nur viel mehr, ist es das bestmögliche Wachstum, was du erreichen kannst? Und da sagt ja Schönfeld auch ganz klar, hey, wenn du einen entsprechenden Trainingsumfang hast, dann musst du oder solltest du den Muskel häufiger trainieren, um bessere Erfolge zu erzielen. Ne? Alleine schon bei über 10 Sätzen pro Muskel empfiehlt er ja schon eine Trainingsfrequenz von mindestens zweimal pro Woche. Also hier wäre ja ein Bro-Split schon unterlegen, und mal ehrlich, wer trainiert ich sag mal, den Großteil seiner Muskelgruppen mit unter 10 Sätzen. Also das sehe ich persönlich relativ wenig. Klar, so hier und da gibt's natürlich so Fälle, vor allen Dingen so bei Muskelgruppen, die doch sehr anfällig für Muskelschäden sind, so Sachen wie Hamstrings oder so, die halt auch in der gedehnten Position stark beladen werden, vielleicht auch die Brust oder so. Da kann es mal dazu kommen, dass man vielleicht auch gar nicht so viel Trainingsumfang benötigt, um bestmögliches Wachstum hervorzurufen. Aber in den meisten Fällen wird mit mehr als 10 Sätzen pro Muskel trainiert und in dem Fall wären ja schon 2 Einheiten pro Woche eine Einheit überlegen. Also, ne, Bro-Splits funktionieren, ja, aber sie funktionieren nicht optimal. Ich denke, das kann man auf jeden Fall festhalten. Aber was man auf jeden Fall noch generell zur Trainingsfrequenz sagen kann, was du ja auch gut herausgestellt hast, ist, dass ja Trainingsfrequenz kein ein separater Stimulus für Muskelaufbau für Muskelaufbau ist. Nein, es ist vielmehr ein Tool, um genau das Volumen über die Woche zu verteilen, was natürlich am Ende für den Muskelaufbau auch primär verantwortlich ist. Ne? Volumen ist King, absolut. Und es gibt auch viele Untersuchungen, die halt eben auch zeigen, dass zwischen 2 und 4 Einheiten pro Muskel pro Woche kein Unterschied in der Hypertrophie entsteht, wenn das Volumen gleich ist. Also ob du jetzt, wenn du 16 Sätze machst, 2x8 oder 4x4 Sätze machst, scheint nicht so viel Unterschied zu machen oder kaum Unterschied zu machen. Es ist ja auf jeden Fall eben so, okay, Volumen ist, sage ich mal, der wichtigste Faktor und Trainingsfrequenz ist dann eben ein Tool, um dieses Volumen dann entsprechend zu verteilen. Und bei höheren Volumenanforderungen, wenn dein Muskel halt einfach extrem viel oder einfach mehr Arbeit benötigt, um bestmöglich zu wachsen, dann macht es natürlich auch tendenziell mehr Sinn, die Frequenz ein bisschen höher zu fahren. Ich sage mal, grundsätzlich ist man mit 2 bis 4 Einheiten immer gut beraten, aber wenn du jetzt vielleicht auch eine Muskelgruppe hast, die extrem viel Arbeit ab kann, dann ja würde vielleicht auch eine Erhöhung der Frequenz von 2 auf 3 Einheiten pro Woche für diese jeweilige Muskelgruppe auf jeden Fall auch sinnvoll sein, weil ab einem gewissen Punkt nimmt die Qualität der Arbeit natürlich ab. Das steht außer Frage. Ich meine, das kennt jeder. Das liegt auf der Hand. Denn ja, wir induzieren lokale Ermüdung, wir induzieren systemische Ermüdung und letzteres führt halt auch einfach dazu, dass die Fähigkeit, größere motorische Einheiten zu rekrutieren, einfach abnimmt. Das ist auch nichts, was wir irgendwie verhindern können, ne? Wenn du eine systemische Ermüdung induzierst, was du mit jeder Übung tust, nur halt eben zu unterschiedlichen Graden. Da hatten wir vorhin schon drüber gesprochen. Okay, Training für die Arme, so relativ wenig systemische Ermüdung, Kniebeugen, Kreuzheben, relativ viel systemische Ermüdung. Und das führt halt einfach dazu, dass ja du einfach deine Fast-Twitch-Fasern innerhalb eines Arbeitssatzes auch einfach nicht so gut rekrutieren kannst. Und das führt unweigerlich dazu, dass die Qualität abnimmt. Ob du das jetzt so wahrnimmst oder nicht, ist natürlich auch relevant, aber diese systemische Ermüdung ist da und auch einfach die Stärke der Kontraktion, der jeweiligen Kontraktion nimmt halt auch einfach ab. Deswegen ist es auf jeden Fall wichtig, das Volumen über mehrere Einheiten zu verteilen. Mindestens 2, potenziell auch auf 3 bis 4, weil wir können auch festhalten, dass das Muskelwachstum nicht länger als 3 Tage anhält. Die Proteinbiosynthese, die ist nur für maximal 72 Stunden erhöht und danach wären wir empfänglich für einen weiteren Trainingsreiz. Wenn du dann halt noch länger wartest, zum Beispiel im Rahmen eines Bro-Splits, wo du jeden Muskel nur einmal pro Woche trainierst, dann hast du halt super viele Tage, wo der Muskel einfach nicht wächst. Das bringt dir eigentlich gar nichts. Die MPS ist natürlich dann auch ein bisschen mehr gespiked, wenn du natürlich auch mehr Sätze machst. Also jetzt hier, sagen wir mal, vergleichen wir eine Einheit mit 10 Sätzen gegenüber zwei Einheiten mit 5 Sätzen. Gut, hier ist das Volumen vielleicht auch so ein bisschen das Gesamtvolumen natürlich auch ein bisschen zu gering, um den Effekt jetzt so richtig zur Schau zu stellen. Aber klar, du hast nach 10 Sätzen vermutlich eine höhere anabole Wirkung auf die Einheit, die dann aber auch vermutlich nur 72 Stunden anhält. Und wenn du dann wenn du dann anschließend noch 3-4 Tage wartest, bis du den Muskel dann wieder trainierst, dann passiert halt in diesem Zeitraum, in diesen 3-4 Tagen halt relativ wenig. Hingegen, wenn du dann 5 Sätze machst, okay, dann hast du eine Erhöhung der MPS, vielleicht hast du dann nicht so einen starken Anstieg der Muskelproteinbiosynthese. Vielleicht hält das Muskelwachstum dann auch gar nicht so lange an. Vielleicht bist du schon nach 48 Stunden in dem Fall regeneriert und auch schon angepasst, aber du hättest halt dann einfach mehr Zeit unter Wachstum, sage ich mal, verbracht. Und das sind einfach so Dinge, die halt einfach dafür sprechen, dass auch ein Bro-Split hier gar nicht so viel Sinn macht, beziehungsweise es auch einfach Sinn macht, ab einem gewissen Punkt die Sätze über die Woche so ein bisschen zu verteilen. Ich tue mich da ein bisschen schwer, jetzt da konkrete Empfehlungen bezüglich Satzanzahlen oder so rauszugeben. Also ab, 10 Sätzen wollen wir 2 Einheiten pro Woche haben, ab 20 Sätzen wollen wir 3 Einheiten pro Woche haben. Das sind sicherlich gute Richtwerte und daran würde ich mich auch so ein bisschen orientieren. Aber es ist natürlich auch so ein bisschen vom Trainingsstadium und auch von den Muskelgruppen abhängig. Es gibt Untersuchungen, die halt zeigen, okay, die Muskelproteinbiosynthese, die erreicht ein Plateau nach 6-10 harten Arbeitssätzen. Das ist ja erstmal so eigentlich eine ganz gute Range, die man sich so, ja, so ein bisschen merken kann. Und sobald du halt diese 10 Sätze überschreitest, hey, dann wärst du wahrscheinlich besser beraten gewesen, einfach weniger zu trainieren, schneller dafür zu regenerieren und früher dann in die nächste Einheit auch vielleicht reinstarten zu können, schneller einen neuen Wachstumsreiz zu setzen, weil ja über 72 Stunden kenne ich jetzt keine Untersuchung, die gezeigt hat, okay, Muskelwachstum findet ja da nach 72 Stunden noch statt. Kenne ich nicht. Wenn ihr da was habt, hey, gerne her damit, aber habe ich jetzt so noch nicht gesehen. Deswegen bin ich auf jeden Fall ein Verfechter von höheren Trainingsfrequenzen. Vor allen Dingen eben auch, wenn der Gesamtumfang für eine jeweilige Muskelgruppe recht hoch ist. Dann macht es natürlich eben auch mehr Sinn, da diese Muskelgruppe dann eben zu trainieren, wenn der Muskel frisch ist oder wenn einfach wenig systemische Ermüdung eben auch vorhanden ist. Wenn du halt Knie beugst, Kreuz hebst und dann noch die Arme trainierst. Klar, kannst du machen, aber du bist dann natürlich schon vermehrt systemisch ermüdet und das führt dazu, dass Faserrekrutierung ein bisschen geringer ausfällt und so weiter. Und das ist definitiv dann in dem Fall ein kleiner Nachteil. Ich meine, klar, so man muss über die Übungsreihenfolge immer so gewisse Kompromisse eingehen, aber wenn du dann einfach noch die Möglichkeit hast, an einem weiteren Trainingstag, wo du vielleicht noch nicht so lokal und systemisch ermüdet bist, diese Muskelgruppe nochmal zu trainieren, warum nicht? Also ich sehe da eigentlich ja viele Vorteile, die Frequenz ein bisschen höher ausfallen zu lassen und nicht den Muskel nur einmal pro Woche zu trainieren. Und ja, wie gesagt, bei entsprechenden Trainingsumfängen vielleicht auch über diese 2 Einheiten noch hinauszugehen. Ich denke mal, so der Sweet Spot ist so bei 2-4. Ich denke mal, es ist auch irgendwo auch mental recht hart, vor allen Dingen so Muskelgruppen wie die Quads oder die Hams oder so, sehr, sehr hochfrequent zu trainieren. Einfach weil du halt immer dich auf diesen Bewegungsmustern so ein bisschen aussetzen musst, die halt auch so ein bisschen unsere Psyche einfach belasten. Ich meine, man kennt es, ne, vor allen Dingen jetzt im Home Gym, Kniebeugen, Kreuzheben, das geht halt auch einfach so ein bisschen auf die Seele. Und ja, wenn du dann dein Volumen halt eben so aufteilst, dass du dann dreimal pro Woche beugst, so wie ich jetzt gerade, das ist natürlich hart und manchmal fällt es den Leuten auch leichter, mehr Sätze innerhalb eine Einheit zu machen, dafür nicht so häufig zu trainieren. Und ja, das ist noch so was man bedenken kann, aber ey, wenn es jetzt hier nur um bestmögliche physiologische Anpassung geht, dann sehe ich doch den Sweet Spot eher so bei 3 bis 4 Einheiten. Darüber hinaus kann man gehen, habe ich auch hier und da schon mal gemacht, aber dann mehr bei so Muskelgruppen wie Side Delts zum Beispiel, die halt nicht so anfällig für Muskelschäden sind. Ja, vor allem, wenn du die mit einer Kurzhantel trainierst, dann hast du halt in der untersten Position, in der gedehnten Position keine Spannung. Das heißt, ja, da werden nicht besonders viele Mikrotraumata entstehen. Hingegen hier wieder ne, ein Bankdrücken oder so, wo du in der gedehnten Position halt wirklich ja viel Spannung dann eben auch entfalten kannst. Vor allem, wenn du dann die konzentrische Phase einleitest, ne, da ist die Übung am schwersten, dann hast du da tendenziell mehr Muskelschäden und das impliziert dann halt auch, okay, das Ganze braucht oder das Ganze braucht einfach Zeit, um zu regenerieren, zu heilen und dann musst du auch mehr Zeit durchs Land gehen lassen, bevor du dann die nächste Einheit einschiebst. Hingegen, ne, seitdem machst du 4, 5 Sätze, merkst am nächsten Tag nichts, okay, gib ihm halt dann einfach nochmal und daraus resultieren dann auch einfach vielleicht hier und da dann nochmal so höhere Trainingsfrequenzen. Aber ja, ich denke, es kann auch Probleme geben, wenn du halt einfach zu häufig trainierst. Ich meine, so die Punkte, die ich jetzt genannt habe, die lassen dann vielleicht den einen oder anderen in dem Glauben, okay, je mehr Frequenz, desto besser. Ist vermutlich auch nicht so, weil wir auch ja so gewisse Vorteile daraus ziehen können, mehrere Sätze pro Einheit zu machen. Einmal haben wir natürlich auch so eine gewisse Potenzierung von Satz zu Satz hinsichtlich der Performance und auch der Technik. Ich denke, jeder kennt so manchmal der erste Arbeitssatz einer Übung ist nicht immer unbedingt der beste, auch wenn man da in der Theorie noch am freshesten ist, muss man sich manchmal erstmal so ein bisschen eingrooven. Und wenn man dann schon ja einen Satz gemacht hat, dann geht der zweite meistens besser von der Hand. Man ist so vom Nervensystem auch schon so ein bisschen auf das Gewicht eben auch eingespielt. Man hat den Bewegungsablauf jetzt nochmal gemacht. Und oft kommt es halt dazu, dass der zweite Arbeitssatz oder vielleicht auch der dritte dann nochmal besser ist als der erste. Ja, es ist natürlich so, okay, wir haben dann wir sammeln lokale Ermüdung eben auch von Satz zu Satz an. Das ist ab einem gewissen Punkt eventuell problematisch, aber in einem gewissen Rahmen kann man das auch so ein bisschen vielleicht zu seinem Vorteil nutzen, beziehungsweise das Training auch effizienter machen. Sagen wir mal, du machst Klimmzüge, im ersten Arbeitssatz schaffst du noch 10 Wiederholungen, im zweiten schaffst du noch 9 und im dritten schaffst du dann vielleicht nur noch 7. Bedeutet das jetzt, dass der letzte Arbeitssatz irgendwie schlecht war? Nein, die Performance ist abgefallen, weil du einen guten Reiz auf die Zielmuskulatur gebracht hast, weil du ermüdest, das ist ein ganz normales Phänomen. Nur kommt es dazu, dass bei dem Satz, wo du nur noch 7 Wiederholungen schaffst, die motorischen Einheiten deutlich früher innerhalb des Satzes rekrutiert werden müssen. Wenn wir uns jetzt so einen Satz mit 10 Wiederholungen anschauen, dann können wir vielleicht die ersten 5 Sätze als Lead-in-Reps bezeichnen, wo halt einfach vermehrt die Slow-Twitch-Muskelfasern aktiviert werden. Und erst bei den letzten 5 Wiederholungen, die wir dann auch näher am Muskelversagen, also wo wir dann einfach auch näher am Muskelversagen trainieren, beziehungsweise die Kraftanforderungen einfach ansteigen, da haben wir dann eine vermehrte Rekrutierung von den Fast-Twitch-Fasern. Und die sind natürlich sehr, sehr relevant für im Muskelwachstum. Die haben im Vergleich zu den Slow-Twitch-Fasern deutlich mehr Wachstumspotenzial. Das heißt, die wollen wir auf jeden Fall haben. Und die müssen halt in einem Satz, wo wir schon vorermüdet sind, deutlich früher involviert werden, damit die Kraftanforderungen überwunden werden. Und da haben wir dann halt einfach, ich sag mal, tendenziell effizienteres Training, weil bei dem dritten Satz, wo wir nur 7 Wiederholungen schaffen, da haben wir dann schon, da haben wir dann nur 2 Lead-in-Reps, die dann vielleicht vermehrt die Slow-Twitch-Fasern trainieren und dann halt eben 5 Lead-in-Reps. Also das Verhältnis zwischen, ich sag mal, Lead-in und Effective Reps steigt so ein bisschen an. Also das Training wird so ein bisschen effizienter. Also wir machen weniger Wiederholungen, bekommen aber verhältnismäßig mehr stimulativere Wiederholung, sage ich mal, so ein bisschen raus. Bedeutet jetzt nicht, dass die ersten Wiederholungen des Satzes egal sind. Natürlich, die induzieren auch Hypertrophie, aber die Wiederholungen, die näher am Versagen absolviert werden, die ja sind tendenziell ein bisschen stimulativer, einfach aufgrund der Rekrutierung der großen motorischen Einheiten. Ja, noch so ein paar weitere Punkte. Mind Muscle Connection verbessert sich halt auch oft, so wenn schon ein bisschen lokale Ermüdung da ist, so dann kann man sich vielleicht auch ein bisschen besser auf den Muskel fokussieren. Du kriegst natürlich auch einen Pump. Das führt natürlich zu mehr Cell Swelling und auch die Muskelzellen, die schwillen an. Das alleine scheint auch irgendwo so eine additive Wirkung auf Hypertrophie zu haben. Das wäre halt noch so ein Vorteil, so du kriegst nicht deinen besten Pump, wenn du nur ein oder zwei Sätze pro Übung machst, pro Session machst. Also sagen wir mal, okay, du brauchst 12 Sätze für bestmögliches Wachstum und du gehst jetzt hin und teilst das auf 6 Einheiten auf und trainierst im Prinzip an jedem Trainingstag diese Muskelgruppe dann nur mit zwei Sets. Wäre jetzt nicht der Ansatz, um einen guten Pump eben auch zu bekommen. Also das ist vielleicht auch etwas, was man bedenken kann. Und was noch, das ist tatsächlich sehr, sehr relevant, vor allem auch in der Praxis, ist so das Verhältnis zwischen Warm-ups und den Arbeitssätzen. Wenn du halt nur 2 Sätze pro Session machst, dann wärmst du dich mehr auf, als dass du trainierst. Und das ist natürlich auch enorm ineffizient. Wir haben ja schon gesagt, okay, jeder hat so ein bisschen so sein Zeitlimit. Wir sind keine Roboter, die einfach nur ausführen, sondern das ist natürlich schon abgefuckt, ne? Wenn du halt mehr dich auf die Sätze vorbereitest, als dass du dann trainierst. Brauche ich euch nicht erzählen. Auch, denke ich, so ein Punkt, der bei sehr, sehr hohen Trainingsfrequenzen zu tragen kommt. Und dann eventuell auch noch, dass die Regeneration der Gelenke so ein bisschen überschritten wird, die Regenerationsfähigkeit. Muskeln regenerieren oder passen sich tendenziell schneller an als der passive Bewegungsapparat, Gelenke, Sehnen, Bänder und so weiter. Weshalb vielleicht hohe Frequenzen dazu führen, dass bestimmte Trainingsumfänge muskulär gut verkraften kannst, aber der passive Bewegungsapparat nicht ganz hinterherkommt. Das merke ich zum Beispiel jetzt auch im Home Gym, ne? Man beugt sehr, sehr oft so, der Quad, der kann das ab, keine Frage, aber jetzt mittlerweile so mein Hüftgelenk macht zum Beispiel jetzt so ein bisschen Faxen und so, und das kann zum Beispiel auch bei höheren Frequenzen vermehrt der Fall sein, dass uns der passive Bewegungsapparat so ein bisschen limitiert. Das ist einfach noch so ein paar Punkte, die man halt da berücksichtigen kann. Also summa summarum, Bro-Splits funktionieren. Damit kann man Fortschritte erzielen. Wenn aber der optimale Trainingsumfang, sagen wir mal jetzt auf die Trainingswoche gesehen, 10 Sätze überschreitet, dann dann sind 2 Einheiten auf jeden Fall überlegen, auch einfach wegen der Proteinsynthese und dem Muskelaufbau, den damit einhergehenden Muskelaufbau, der halt nur maximal 3 Tage danach anhalten kann oder anhält. Und darüber hinaus macht es dann sicherlich auch Sinn, die Frequenz weiterhin an den Trainingsumfang anzupassen, wenn der halt weiter in die Höhe schreitet und man halt einfach auch merkt, dass die Qualität des einzelnen Arbeitssatzes eben auch immer weiter abfällt. Ja, ich denke, das wäre es auch hier zur Trainingsfrequenz. Finde ich ein sehr, sehr interessantes Thema. Ihr könnt euch da auf jeden Fall auch noch die Episode, ich weiß jetzt nicht mehr die Episodennummer, aber die Roundtable-Diskussion zusammen mit Lukas Müller und Jan Frisse reinziehen. Da haben wir auch sehr, sehr viele gute Punkte zu dem Thema besprochen. Und ich hoffe, die Episode hat euch gefallen. Lasst mir Feedback da. Nutzt weiterhin das Google-Formular, um auf Fragen einzureichen. Es geht dann nächste Woche, wie gesagt, weiter mit der Wettkampf-Diät-Reihe. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Genau, ich würde jetzt noch einen dritten Track auf die Playlist packen, ne, weil diese beiden Tracks, die ich ja am Anfang der Episode genannt habe, das war ja nur ein Ersatz für die Tracks, die wir beim letzten Mal vergessen haben. Von daher nehme ich jetzt noch von Blade Boxen Laut, ein bisschen Deutschrap jetzt noch. Genau. Und dann, jo, wär's das, ey. Schöne Wochen im Home Gym wünsche ich euch noch. Hoffen wir mal, dass die Gyms bald wieder aufmachen, aber die Frist wurde jetzt erstmal noch verlängert, von daher erstmal ausharren und dann, jo, hören wir uns. Macht's gut. Ciao, ciao.